Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt sein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt haben wir gehört, gibt der Lieblosigkeit keine Chance. Ich habe so gedacht, wenn das halbe Jahr schon ein bisschen mehr vorbei ist, dann kann man doch noch gut an die Jahreslosung erinnert werden. Zunächst sehen wir hier so eine Karikatur. Wir schauen uns das in Ruhe an und dann kann es jemand, denke ich doch mal, laut lesen.
Unter uns gesagt, mit sich selbst muss man täglich ganz besonders liebevoll umgehen. Schließlich teilt man ja sein ganzes Leben mit sich.
Ja, ich habe mich gefragt, kann es sein, dass mancher so sehr damit beschäftigt ist, anderen in Liebe zu begegnen, dass er sich selber darüber ein bisschen vernachlässigt? Also ich denke, mit sich selbst angemessen liebevoll umgehen, das ist auch eine Lebenskunst. Und um Liebe geht es also auch in der Predigt. Da schrieb der Apostel Paulus den Christen in Korinth einen sehr langen Brief. Er sprach darin viele Themen an, weil es ihm nach allem, was er über Vorgänge in der Gemeinde gehört hatte, nötig erschien. Und jetzt, gegen Ende des Briefes, einen eindringlichen Rat. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und eins ist ja klar, wenn Paulus das so schreibt, da stellt er sich selber mit runter. Man kann das ja nicht anderen empfehlen und sich selber zurückhalten. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Es gibt ein Theaterstück mit dem Titel Stadt ohne Liebe. In dieser Stadt ist alles grau. Es herrschen klare Regeln. Der Regent und sein Stellvertreter haben alles verboten, was Freude bereitet. Lachen, Tanz, Höflichkeit, die Liebe. Zuwiderhandlungen werden mit dem Tod bestraft. Selbst heimlich Verliebte werden durch die zentrale Überwachung aufgespürt. Alles Gute wird ins Gegenteil verkehrt. Man hat sich also zur Begrüßung zu beleidigen. Eine Hasstirade gilt als höchste Form der Zuneigung. Aus dieser Stadt ohne Liebe scheint ein Entkommen unmöglich. Das System ist sicher, bis dann eines Tages ein dahergelaufener Clown die geltenden Gesetze durchkreuzt. Die Tochter des Regenten verliebt sich in ihn und er sich in sie. Klar, wer möchte in solch einer Stadt leben und in einer Gemeinde? Die Bibel spricht von der Gemeinde als Haus oder auch als Stadt Gottes. Wie schaut es da aus? Jesus sagt sehr klar, Johannes 13, eins ihrer Merkmale ist Liebe. An der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, wird jeder sehen, dass ihr zu mir gehört. Das ist ein schönes Thema, sind wir uns einig? Umgang miteinander. Weil sie ja schon in scheinbar kleinen Dingen zeigt, Liebe zeigt, zum Beispiel sonntags morgens in der Gemeinde. Du nickst anderen freundlich zu, nicht aufgesetzt, nicht als Maske, sondern echt. Beim Kirchencafé nachher sagst du jemandem neben dir, darf ich dir oder ihnen eine Tasse Kaffee einschenken? Oder auch, du musst nicht alles gut finden, was jemand meint oder macht, wenn nur klar ist, deine in Jesus verankerte Liebe reicht tiefer als deine Kritik. Deine in Jesus verankerte Liebe reicht tiefer als deine Kritik. Und wisst ihr, an einer Stelle kann man ganz bestimmt nichts falsch machen. Dort nämlich, wo jemand dich vielleicht abseits in negatives, liebloses Reden über eine bestimmte Person ziehen will, aber du sagst, ohne mich. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Und jetzt die Frage, wie sieht eigentlich das Gegenteil davon aus? Auch dazu brauchen wir nun mal in der Gemeinde von Korinth nachzufragen. Dort lag, was Liebe angeht, doch einiges im Argen, wie wir erfahren. Dort gab es zum Beispiel welche, die sich als Anhänger einer bestimmten geistlichen Persönlichkeit, wie zum Beispiel Petrus und Paulus, bezeichneten. Und durch diese Art Personenkult, das war daraus geworden, ohne dass die selber das wollten, Paulus und Petrus, durch diese Art Personenkult hatten sich Gruppen gebildet, also sozusagen kleine Fangemeinden, und Spaltung war entstanden. Oder ein weiterer Missstand dort. Einige in der Gemeinde hatten vom Heiligen Geist bestimmte Begabungen verliehen bekommen, die sie selber als besonders wichtig und wichtiger als andere Gaben betrachteten. Und in dieser Haltung schauten sie dann auf andere herab. Und dann gab es, wie wir erfahren, in der Gemeinde jemand, der in einer derart gottwidrigen moralischen Verfehlung lebte, wie sich selbst im ansonsten sehr sittenlosen Korinth nicht nochmal fand. Aber die Gemeinde ließ ihn gewähren, war stolz darauf, nannte das christliche Freiheit, als wäre ein solches Verhalten Liebe wäre. Oder noch etwas, in der Gemeinde vor dem Abendmahl traf man sich zum Essen, aber jetzt, wie ging es bei diesem Buffet zu? Wer es sich leisten konnte, war früher, tafelte ausgiebig, ohne Rücksicht auf andere, die vielleicht als Sklaven noch arbeiten mussten, und als sie dazukamen, waren die besten Bissen längst weg. Also Lieblosigkeiten in Korinth, ein weites Feld, und von dem her wird verständlich, weshalb Paulus einmal schreiben muss: Ich befürchte, dass ich Streit und Rivalität vorfinde, Wutausbrüche, Intrigen, Beleidigungen, Verleumdungen, Überheblichkeit und Unordnung. Also wir sehen, bei den Christen in Korinth hatte die Liebe untereinander und eben auch die Liebe zu Christus sehr Schaden gelitten. Dieser Leib Christi war sozusagen wie zerschnitten. Aber wisst ihr, was so ist, muss ja nicht so bleiben. Was so ist, muss ja nicht so bleiben. Also lässt eine Gemeinde sich durch den Heiligen Geist wunde Punkte in ihrem Leben zeigen, dann kann schädliches, liebloses Verhalten abgelegt werden, überwunden werden und Neues darf entstehen. Und so kann die Gemeinde etwas Wunderbares erleben, nämlich die Freude der Umkehr. Freude der Umkehr, wo man gemeinsam dann wieder sich darunter beugt, um Vergebung bittet und den Raum der Liebe betritt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jetzt brauchen wir Antwort auf eine wichtige Frage, nämlich: Solche Liebe, wie sie hier gemeint ist, wie entsteht sie eigentlich? Wo hat sie ihre Quelle? Der Ursprung liegt in Gott. Von ihm geht sie aus. Und das erkennen wir in Jesus. Durch alles, was Jesus für uns gab, dass er den Himmel für uns verlassen hat, was er dann für uns gab, auf Erden, sein eigenes Leben auch, dadurch nimmt Jesus uns hinein in Gottes Liebe, damit wir in ihr unser Zuhause haben. Ich glaube, das lohnt sich, darauf auch mal nachzudenken. In Gottes Liebe habe ich mein Zuhause. Also im Glauben zu wissen, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott angenommen, das befähigt mich nun selber zu lieben, und dass dieses Lieben, selber lieben, abhängig von Gott, der mich doch mit Liebe zu ihm und anderen Menschen beschenkt. Ich denke an dieser Stelle an das, was Jesus einmal den Petrus fragt, als er ihm den Auftrag gegeben hatte, sich um andere Menschen zu kümmern, also so wie ein Hirte um seine Schafe. Was sagt Jesus? Drei Worte, ganz kurze Worte. Liebst du mich? Also darauf kommt es an. Liebe, die wir einander geben, fließt aus der Liebe zu Jesus. Und jetzt, wie finden wir hinein in die Liebe zu Jesus? Da denke ich an das, was weit hinten in der Bibel steht, 1. Johannes 4 einmal. Wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So fängt es an. Und ohne das geht es nicht. Also mit Jesus verbunden zu sein, das gibt Kraft. Und sind wir uns einig, Kraft braucht es, um Liebe zu leben. Nun kann es sein, dass mancher jetzt denkt, naja, ist ja ganz gut und schön, aber wäre nicht schon viel gewonnen, also wenn jemand anständig und großzügig ist und überhaupt so allerlei Eigenschaften verkörpert, die für das Zusammenleben doch schön sind, reicht das nicht? Also wie unverzichtbar die Liebe ist, zeigt eine kleine Gedankenreihe. Ich nehme an, einige von euch kennen sie schon, das macht aber nichts. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Liebe aber bewahrt die Pflicht vor Verbissenheit. Gerechtigkeit ohne Liebe macht fanatisch. Gerechtigkeit mit Liebe baut Brücken. Wahrheit ohne Liebe gesagt macht kalt und hart. Wahrheit in Liebe findet Anklang. Klugheit ohne Liebe macht raffiniert. Klugheit mit Liebe überzeugt. Autorität ohne Liebe schafft Unnahbarkeit. Autorität mit Liebe bewirkt Vertrauen. Freundlichkeit ohne Liebe gerät ins Heuchlerische. Durch Liebe aber wird Freundlichkeit echt. Mitleid ohne Liebe wirkt herablassend. Erst Liebe macht Mitleid glaubwürdig. Treue ohne Liebe macht kühl. Treue aber, die mit Liebe einhergeht, ist schön und strahlt Wärme aus. Selbstlosigkeit ohne Liebe macht eingebildet. Liebe aber verhindert das, weil sie mit Demut einhergeht. Vergebung ohne Liebe ist schwer möglich. Durch Liebe jedoch wird Vergebung wahrhaftig. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Und jetzt eine weitere Frage. Ist eigentlich dort, wo Liebe draufsteht, auch nichts als Liebe drin? Naja, so ganz unverfälscht dann doch nicht immer. Das zeigt uns eine Begebenheit aus dem Evangelium, Matthäus 20. Zum Jüngerkreis von Jesus, im Zwölferkreis, gehörten auch die Zwillinge Jakobus und Johannes. Und deren Mutter kommt eines Tages zu Jesus, mit ihnen zu Jesus, mit der großen Bitte, er möge ihren beiden Söhnen im Himmel doch einen Platz in seiner unmittelbaren Nähe sichern. Der eine rechts, der andere links von Jesus. Was denken wir dazu? Sie liebt ihre Söhne, ohne Frage. Drum wünscht sie sich hier auch die beiden im kommenden Reich Gottes ganz an Jesu Seite. Aber eine solche Bitte doch unpassend. Also dieser Ehrgeiz, sowas steckt ja dahinter, dieser Ehrgeiz, auch wenn er sich fromm gibt, bleibt falscher Ehrgeiz, weil er ja einen Vorsprung gegenüber den anderen Jüngern mit sich brächte, falls ihre Bitte erfüllt würde. Das will sie aber nicht. Jesus weist das ab. Also auch für uns dürfte klar sein, Liebe verträgt sich nicht mit solch scheinfrommem Ehrgeiz und Egoismus. Alles, was er tut, geschehe in Liebe, die natürlich echt sein soll. Da werden uns auf den ersten Seiten der Bibel Adam und Eva mit ihrem folgenschweren Vergehen vor Augen gestellt. Sozusagen als abschreckendes Beispiel. Eva lässt sich dazu verführen, nach der verbotenen Frucht zu greifen. Sie isst und gibt auch Adam davon. Aber Moment mal, das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Da kommt doch nicht Liebe etwa aus reinem Herzen. Eva braucht Adam offenbar nur, um nicht selber allein schuldig zu sein. Und Adam, ziemlich unbedacht, macht mit. Will er seiner Frau ihr Angebot nicht abschlagen? Reizt auch ihn diese Frucht enorm? Ich habe so gedacht, also Liebe von Adam wäre doch gewesen zu sagen, Eva, hast du vergessen, was Gott gesagt hat? Es ist falsch, was wir hier gerade machen. Also wahre Liebe scheut sich nicht, Unrecht als solches zu benennen und experimentiert mit Sünde nicht herum. Und dann, als Gott wenig später beide zur Rede stellt, was sagt Adam? Du selber hast mir diese Frau doch zur Seite gegeben. Also da versucht er die Schuld von sich selbst wegzuschieben, das ist auch kein Zeichen von Liebe. Wir erkennen hier, und wisst ihr, das gilt nicht nur für die Gemeinschaft von Mann und Frau, wir erkennen hier, wie sich in gemeinsames Leben Denkmuster und Motive einschleichen können, die von echter Liebe weit entfernt sind. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Und wie das zum Beispiel auch ganz praktisch aussehen kann, davon lesen wir im zweiten Brief von Paulus an die Christen in Korinth. Damals gab es in den Gemeinden, die in Griechenland entstanden waren, eine Sammlung für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Und was passiert? Vorneweg, die Gemeinden in Mazedonien sind trotz eigener Armut und trotz leidvoller Erfahrung durch Anfeindung von außen erstaunlich freigebig. Paulus beschreibt das so: Sie spendeten so viel sie konnten. Geradezu aufgedrängt haben sie sich mir und darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade Gottes beteiligen zu dürfen. So kommt die Verbundenheit mit der Jerusalemer Gemeinde zum Ausdruck. Ich sage euch, Korinthern, wie hilfsbereit andere sind, um euch dadurch anzuspornen. So wird eure Liebe erprobt. Ich weiß, dass ihr helfen wollt. Ich habe euch schon bei den Mazedoniern gelobt. Nun zieht das aber jetzt auch durch. Niemand soll geben, weil er sich dazu gezwungen sieht. Gott liebt fröhliche Geber. Die Brüder und Schwestern in Jerusalem werden Gott danken, dass ihr so selbstverständlich mit ihnen teilt. Sie werden für euch beten und sich nach euch sehnen. Wird hier nicht anschaulich Liebe gelebt? Also, wo Glaube mit Herz und Verstand vorhanden ist, da geht die Liebe eben auch durchs Portemonnaie. Die Christen dort in Mazedonien, als sie von der notleidenden Jerusalemer Gemeinde erfahren, denken jetzt nicht, wir haben selber kaum etwas, sind jetzt nicht erstmal andere dran. Nein, sie machen liebend gern mit und wir entnehmen dem, was Paulus dort schreibt, er muss sie fast bremsen. Also durch ihre Freigebigkeit werden sie zum Vorbild für andere. Und die Korinther-Gemeinde? Oh Mann, in der gab es einige, die Paulus verdächtigten, er sei nur auf ihr Geld aus. Das ist eine ganz böse Unterstellung, ohne jede Grundlage. Aber das waren Leute, denen war es immer nur darum zu tun, dem Ansehen von Paulus zu schaden. Und wie nimmt Paulus jetzt die Gemeinde Korinth für dieses Jerusalemer Spendenprojekt nochmal mit hinein? sagt er, Geschwister, ich rede ja ungern vom Geld, aber jetzt muss es noch mal sein. Nein, Paulus ohne falsche Scheu betont, dass niemand sich beim Geben überfordern soll, niemand soll nur gezwungenermaßen mitmachen, jeder lasse sich vom Herrn in seinem Herzen das für ihn Angemessene zeigen, sagt Paulus. Also keiner soll unwillig mitmachen. Eine gute Basis wäre zu denken, ich bin so frei. In Christus bin ich so frei und möchte gerne mitmachen. Und dann sagt Paulus der Gemeinde in diesem Zusammenhang, wie geistlich reich sie beschenkt ist, und darum rechnet er ganz fest damit, dass sie mitmachen wird. Und was doch noch auffällt an dieser Stelle, nämlich die Überschrift, die diese Sammelaktion hat. Hier wird jetzt nicht ein Befehl gegeben, so eine Anweisung gegeben, dass man gefälligst Folge zu leisten hat. Nein, es geht um ein Mitmachen dürfen. Mitmachen dürfen bei dieser Gnade Gottes, wie Paulus das nennt. Und dann sagt er noch die Christen in Jerusalem, was passiert mit denen, wenn sie merken, wie ihr sie unterstützt? Sie werden überwältigt sein, sie werden Sehnsucht haben, euch kennenzulernen und sie werden für euch beten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo uns natürlich längst auch durchs Herz geht, ja, was für Möglichkeiten haben wir, beim Spenden fürs Reich Gottes mit dabei zu sein? Ich nenne nur einige Stichworte. Da ist der Dienst in der Weltmission. Auch einige, die ihr näher kennt, haben da gearbeitet, haben dort jetzt. Oder dass die Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freie Evangelische Gemeinden, wo man sich beteiligt an Hilfslieferungen in Krisengebiete, in Kriegsgebiete unter der Überschrift Paket zum Leben. Sehr schön. Habt ihr unabsichtlich eingestellt heute Morgen. Paket zum Leben. Also im vorletzten Jahr las ich, sind es insgesamt 29.000 Pakete gewesen, die auf diese Weise zu den Menschen dort im südlichen Balkangebiet gingen. Da gibt es zwar Sachen zu kaufen, die elementar sind fürs Leben, aber unerschwinglich teuer. Das heißt, die wenigsten können sich leisten, also Mehl und Zucker und Öl und einiges andere. Oder da sind Gemeindegründungsprojekte, auch in unserem Land. Oder ist der Auftrag, Menschen mit Christus bekannt zu machen. Zum Beispiel durch besondere Abende macht man das ja oft in gastfreundlicher Atmosphäre. Da werden Lebensfragen aufgeworfen und mit der biblischen Botschaft verbunden und wird zum Glauben gerufen. Und jetzt die Frage, wie kommt es zu all solchen vielfältigen Diensten? Das Startzeichen? Geben nicht wir. Geben nicht wir. Das hat Jesus längst gegeben. Mit seinen Worten, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern Menschen aus allen Völkern. Und wisst ihr, diesem Auftrag zu folgen, dazu braucht es natürlich auch Geld. Jemand hat das sehr schön mal auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, das Evangelium ist umsonst, aber die Eimer, in denen wir das Wasser des Lebens zu den Menschen transportieren, kosten Geld. Wessen Geld? Unser Geld? Naja, wenn wir sagen, unser Geld ist eigentlich zu kurz gesprungen, oder? Wenn Gott, wenn ihm unser ganzes Leben gehört, dann doch auch unser Geld. Also wir wollen festhalten, es ist ein Zeichen der Gnade Gottes, an solcher Stelle mitmachen zu dürfen und auch auf diesem Weg Liebe zu leben. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Ja, daran orientierst du dich, möchtest Lieblosigkeiten vermeiden, bittest Jesus, was es heißt, diesen Menschen praktisch zu lieben und denen auch praktisch zu lieben. Das gelingt dann nicht immer so ganz. Ich möchte das an einem Bild aus dem Straßenverkehr deutlich machen. Angenommen, ich fahre von Münster mit dem Auto ins Sauerland. Landschaftlich schön, abwechslungsreich, also sagen wir auf der Bundesstraße 54. Von Münster über Lünen, Dortmund, Hagen, Brügge, Kirspe, Meinerzhagen. Unterwegs passiert einiges, was ich besser vermieden hätte. Also jetzt mal nur theoretisch. Mal fahre ich zu schnell, werde geblitzt. Wann anders überhole ich leichtsinnig, fahre bei schon deutlich rot über die Ampel, parke am Straßenrand direkt hinter einer sehr unübersichtlichen Kurve und schließlich winkt die Polizei mich heraus und will meine Papiere sehen, weil ich am Steuer sitzend mit Handy telefoniert habe. Abgesehen davon aber war ich ganz vernünftig. Jedenfalls kommt einiges zusammen, was nicht erlaubt ist und das aus gutem Grund. Jetzt die Frage, war das eine verkehrte Straße, auf der ich fuhr? Nein, gar nicht. Die Straße stimmt, führt zum Ziel. Nur ich habe mich auf der richtigen Route mehrfach falsch verhalten, so eben auch auf dem guten Weg der Liebe. Es kommt eben leider vor, dass ich da Gedanken hege, die Jesus betrüben. Etwas Gutes, Hilfreiches tue ich nicht, obwohl es mich angeht. Nehme nicht genug Rücksicht auf andere, sage und tue etwas, was besser unterbliebe. Lieblosigkeit hat so viele Formen. Aber wisst ihr, sobald ich es dann einsehe, weil Gott mich darauf aufmerksam macht, was ist dann der richtige Schritt? Ich bereue es, ich rede mich nicht irgendwie heraus, ich bitte wo nötig um Verzeihung und so kann ich doch den guten Weg, auf den Jesus mich gebracht hat, mich mitnimmt, weitergehen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Neulich, Marianne und ich hatten eine Besorgung vor am Nachmittag. Ich war einfach rausgegangen, stehe an der Straße mit meiner Gehhilfe, lehne mich dabei mit einer Hand schon mal aufs Autodach. Eine Frau, die ich nicht kenne, kommt vorbei, sieht mich und fragt freundlich besorgt, ist alles in Ordnung? Ja, sage ich bestens. Hätte ja ein Schwächeanfall sein können, meint sie. Alles gut, danke. Ich warte hier nur auf meine Frau und das kann dauern. Hätte ich noch sagen können, viel mehr sind herein. Jedenfalls winkt sie und geht dann weiter. Weshalb erzähle ich das? Sehr aufmerksam, oder? Von dieser Frau. Und dabei kommt mir etwas in den Sinn eben, was auch zur Liebe gehört, nämlich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, um den anderen wahrzunehmen und zu schauen, ob er etwas braucht, was ihm gut tut, was ihm einfach Freude macht, was ihm hilft. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Ich schließe mit den Worten eines Liedes. Bevor du kritisierst, liebe mehr. Du jemanden blamierst, liebe mehr. Auch ehe du resignierst, liebe mehr. Und wenn du Feindschaft spürst, liebe mehr. Und denkst du, das sei viel zu schwer, sodass es keiner schafft, dann schau auf Jesus, wie liebt er und gibt dir seine Kraft. Wenn du ihm dein Vertrauen schenkst und dich auf ihn verlässt, geht Liebe weiter, als du denkst. In ihm macht sie sich fest. Bevor du dich empörst, liebe mehr. Gedanklich dich verfährst, liebe mehr. Mit Grolles dir erschwerst, liebe mehr. Und auch wo du dich wehrst, liebe mehr. Wo du jemand wegsehnst, liebe mehr. Vielleicht sogar verhöhnst, liebe mehr. Ihn einfach nur ablehnst, liebe mehr und viel zu wenig kennst, liebe mehr. Und denkst du, dass er viel zu schwer sei, dass es keiner schafft, dann schau auf Jesus, wie liebt er und gibt dir seine Kraft. Wenn du ihm dein Vertrauen schenkst und dich auf ihn verlässt, geht Liebe weiter, als du denkst. In ihm macht sie sich fest. Du wirst dich nicht um dich nur drehen. Er öffnet dir das Herz, lernst Menschen um dich her zu sehen, in Freude und in Schmerz. Geliebt von Jesus, liebst auch du. Er gibt dir seine Kraft. Trau ihm und trau dir etwas zu, weil er es in dir schafft. Ich möchte beten, wir bleiben sitzen. Jesus, unser Herr, manchmal fällt es leicht zu lieben. An anderer Stelle tun wir uns schon schwer damit. Vergib, wo wir uns sehr personenabhängig verhalten haben. Den einen zwar Liebe schenkten, den anderen aber sie vorenthalten haben. Und Herr, vergib unsere Lieblosigkeiten, die kleinen, die großen, die uns bewussten und die versehentlichen auch. Vergib auch, Herr, wo wir das Lieben lieber verschoben haben. Danke, dass du uns in deiner Liebe nicht loslässt, uns so Umkehr leitest, den Weg der Liebe bereitest, die wir einander zeigen können und du selber gehst mit. Und danke, Herr, für alle Liebe, die wir durch andere empfangen. Manchmal ganz überraschend, wo wir es nicht erwartet haben. Jesus, wir wollen die Kraft deiner Liebe niemals unterschätzen. Danke für das Geschenk, von dir geliebt zu sein. Als reich gesegnete Menschen preisen wir dich. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Seine Liebe in eurem Herzen, seine Kraft in eurem Leben, sein Frieden in euren Beziehungen, sein Schutz auf eurem Weg. Seine Wahrheit in euren Gedanken, seine Klarheit in euren Worten, seine Güte in eurem Wesen, sein Segen auf eurem Tun, sein Geist mit eurem Geist. Amen.
Amen. Amen.